Es ging sofort los, mit atemberaubender Geschwindigkeit. Energiefühler senkten sich in die Tiefe, wie sie es auch unterwegs immer wieder getan hatten, wenngleich nie in dieser enormen Anzahl. Die Naniten replizierten sich. Der Metakomplex wurde zum Meta-Meta-Komplex, zum Metakomplex dritter, vierter, bald 50. Ordnung und mehr. Positionierungsbahnen reichten kilometerweit ins Umland, verzweigten sich auf der Suche nach besonders seltenen Mineralien wie feine Wurzeln eines Baumes. Transportereinheiten rasten diese Bahnen entlang, schleppten Prospektorelemente, Schürfer, Cutter und schließlich Molekülstrukturen, die dazu dienten, mit Atomen beladen, woandershin transportiert und dort wieder entladen zu werden. Atom um Atom. Vorräte an allen möglichen Elementen entstanden. Andere Schürfelemente taten nichts anderes, als ein Loch in die Erde zu graben, das immer tiefer und tiefer wurde. Weitere Naniten zerlegten den Aushub in einzelne Moleküle, die entweder für spätere Verwendung eingelagert oder aber weggeworfen wurden. Erste Bauarbeiten begannen. Schwärme von Naniten ließen einen Strom von Eisen- und Kohlenstoffatomen in Richtung des Loches strömen, die andere Naniten vor Ort zu Ringen aus Stahl zusammensetzten, die das Loch umgaben. Ringe mit einer ausgefeilten inneren Struktur. Andere Naniten bauten Leitungen, riesige Energiespeicher, eigentümliche Steuereinheiten. Und das Loch, das mitten auf der Insel senkrecht in die Erde führte, wurde immer tiefer. 100 Meter, 200, 500, 1 Kilometer, 2, 3. Bei einer Tiefe von 5,5 Kilometern hörte der Prozess schließlich auf. Eine Bodenplatte entstand. Und dann begannen die Lager, die ringsherum angelegt worden waren, zu dieser Bodenplatte zu strömen, um dort Atom für Atom zu einer Rakete zusammengesetzt zu werden, die eine Sonde voller Naniten in den Weltraum befördern würde. Derweil luden die energieerzeugenden Komplexelemente die Speicher weiter voll, füllten sie bis zum Bersten mit Energie. Hiroshi verfolgte fasziniert das Entstehen der Rakete, studierte die konstruktiven Einzelheiten, staunte über Sinn und Zweck von fast allen Details, die er sah. Die Aufzeichnung lief, ein Glück, denn diese Maschine bot mehr technische Rätsel pro Kubikzentimeter, als ein einzelner Mensch im Lauf seines Lebens würde entschlüsseln können. Kein großes Rätsel war dagegen die Konstruktion des Schachtes selber. Ein simpler Linearmotor. Eine rasche Abfolge magnetischer Felder würde die Rakete in die Höhe befördern und beschleunigen mit Werten, die kein lebendes Wesen ausgehalten hätte, was aber, da sich kein lebendes Wesen an Bord befinden würde, kein Problem war. Die Rakete würde die Schachtöffnung mit dreifacher Schallgeschwindigkeit verlassen, dann den Raketenmotor zünden, der sie weiter beschleunigen würde, und bereits nach weniger als 2 Minuten im Weltraum sein. Und so wie es aussah, war es nicht mehr lange hin bis zum Start. In diesem Moment blinkte es auf dem dritten Bildschirm. Jetzt. Das musste die Startsequenz sein. Die letzten Halterungen lösten sich auf. Gleich würde der Flugkörper frei im Magnetfeld hängen und bestimmt nicht lange, denn die Energiespeicher waren nicht unerschöpflich. Da, Beschleunigung. Man konnte förmlich sehen, wie die Speicher ihren kompletten Energievorrat mit 2, 3 konvulsivischen Zuckungen in die Feldspulen ergossen und damit die Rakete aus dem Schacht trieben, sie Richtung Himmel katapultierten. Unglaublich, wie schnell das Ding wurde. Mach 1. Der Überschallknall musste die gesamte Anlage bis in die Grundfesten erschüttern. Mach 2, 3 und draußen. Zündung. Hiroshi hielt den Atem an. Auf einmal dehnten sich die Sekunden endlos. Aber es schienen keine Abwehrraketen aufzusteigen. Nichts, was den Flug der Rakete hinderte. 100 Kilometer Höhe, 200, immer noch beschleunigend, 400. Damit konnte er den Weltraum als erreicht betrachten. Die Funksignale, die die Rakete an die Basis durchgab und die Basis über die 2000 Kilometer lange mikroskopisch dünne Datenleitung an ihn, wurden schwächer, fielen sekundenweise aus. Hiroshi verfolgte den Kurs mit steinernem Gesicht. Jetzt kam ein Punkt, an dem er in die Programmierung eingegriffen hatte. Jetzt entschied es sich. Ja, die Rakete änderte ihren Kurs. Sie schwenkte um wenige Grad, aber das würde genügen, dass sie in der Planetenebene blieb und in Richtung Jupiter weiterflog, genau wie er es gewollt hatte. Tiefe Befriedigung und tiefe Erschöpfung mischten sich, als Hiroshi die Basis anwies, die Funkverbindung zu der Rakete zu beenden. Als das geschehen war, löste er den Kill-Befehl aus, der die Naniten dazu veranlassen würde, zuerst die gesamte Konstruktion der Startbasis zu zerlegen, dann die bis zu ihm führende Datenleitung und schließlich einander, bis nichts mehr von allem übrig war. Er wartete nicht, bis das alles erledigt war, sondern beendete die Verbindung, auch die zu der Webcam. Er ließ sich zurück in seinen Sessel sinken, massierte sich die Schläfen. Erst jetzt kam ihm zu Bewusstsein, mit welcher Anspannung er das alles verfolgt hatte. Dabei war das erst der Anfang. Die wirklichen Herausforderungen lagen noch vor ihm.